Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. 5 Fragen an die Saison. Unsere Saisonvorschau auf die Formel 1 Saison 2018. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite ist der Chefredakteur unseres Motorsportpartners, motorsporttotal.com, formel1.de, Christian Immervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin.
Wir haben uns lange überlegt, wie macht man das mit der Saisonvorschau in dieser Saison? Wir hatten ja auch eine Live-Ausgabe am 1. März, könnt ihr euch noch im Archiv anhören, hier auf meinsportradio.de, und dachten uns, machen wir jetzt nochmal eine ganz normale Ausgabe. Wir machen das mal ein bisschen anders dieses Jahr. Letztes Jahr hatten wir das ja auch schon mit den 5 Fragen an die Saison, haben dann zusätzlich noch eine Saisonvorschau gemacht. Das ist alles sehr redundant, deswegen sagten wir uns, wir machen einfach vernünftige 5 Fragen auf die Saison und nächste Woche dann die Vorschau auf den Melbourne Grand Prix. Ich glaube, damit haben wir für alle eigentlich das beste Paket, oder?
Genau, kurz und kompakt, alles was wichtig ist vor Melbourne, das gehen wir jetzt mal durch.
Ganz genau, 5 Fragen an die Saison für Sauber. Christian, was hat sich im Vergleich zur letzten Saison bei Sauber getan?
Also das Augenscheinlichste ist erstmal, das werden die Fans, die vielleicht über den Winter die Testfahrt nicht so verfolgt haben, auch direkt am Freitag in Melbourne merken, die Lackierung. Ja. Und die deutet natürlich auch hin auf die wichtigste Änderung, die bei Sauber stattgefunden hat. Und das ist der Titelsponsor und nicht der Motorenhersteller. Weil ich glaube, vor allem für die weniger Formel-1-affinen Fans müssen wir erklären, Sauber fährt nach wie vor einen Ferrari-Motor. Allerdings nicht mehr einen, der ein Jahr in der Entwicklung hinterherhinkt, sondern tatsächlich jetzt einen aktuellen. Aber der ist mit Alfa Romeo gebrandet, also mit einer anderen Brand aus dem gleichen Konzern.
Was hat sich noch getan? Charles Leclerc ist neuer Fahrer neben Marcus Ericsson. Pascal Wehrlein ist nicht mehr Stammfahrer bei Alfa Romeo Sauber, muss es ja heißen. Und ich bin sehr gespannt, was Charles Leclerc in dieser Saison leisten kann. Der Monegasse, der ja auch hohe Vorschusslorbeeren genießt, der auch Teil der Ferrari Junior Akademie ist. Ja, und der, man kann es ja eigentlich fast sagen, der neue Jules Bianchi werden könnte.
Ja, genau. Also kommt mit vielen Vorschusslorbeeren in die Formel 1, hat, wenn man ihn in der GP2, hätte ich jetzt fast schon gesagt, wenn man ihn in der Formel 2 beobachtet hat, so nach Stoffel van Dorn war das in den letzten 4-5 Jahren wirklich der herausragende Fahrer da. Und da sind wir sehr gespannt, was er jetzt in der Formel 1 zustande bringt. Denn Frédéric Vasseur hat im Rahmen der Testfahrten in Barcelona auch gesagt, ja, die Vorschusslorbeeren sind da und er hat bisher alles das gebracht, was man von einem Nachwuchsfahrer erwartet. Aber jetzt muss er halt in der Formel 1 auch liefern und das werden wir uns anschauen.
Zweite Frage, wie ist das Auto einzuschätzen?
Ich fürchte, dass Sauber nach wie vor das Schlusslicht sein wird. Also ich sehe Sauber nicht, so wie sie sich gehofft hätten, jetzt schon im Mittelfeld oder da aufzuschließen zu dieser Gruppe mit Toro Rosso, Renault, Force India und so weiter. Ich fürchte, dass Sauber und dann vielleicht Williams und Force India, aber dazu kommen wir ja noch, wieder eher im hinteren Teil des Feldes stehen werden.
Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie Sauber performt. Ich fand, aerodynamisch war es ja letztes Jahr schon nicht so schlecht eigentlich. Da war halt die Leistung nicht dementsprechend. Jetzt mit dem aktuellen Ferrari-Motor könnte man ja meinen, wenn man da an den wichtigen Punkten angefasst hat. Und es wurde ja auch, als das Auto vorgestellt worden ist, im Präsentationsvideo von Jörg Zander gesagt, man geht einen sehr aggressiven Stil mit der Aerodynamik in diesem Jahr. Bin gespannt, ob sich das auszahlt. Ist das auch so ein bisschen eine Do-or-Die-Saison für Sauber dieses Jahr?
Ich würde noch nicht sagen Do-or-Die, aber es stimmt, dass es jetzt eine entscheidende Saison ist für Sauber, weil dieses Führungsduo, auf der einen Seite Fred Vasseur als Teamchef und auf der anderen Seite Jörg Zander als Technikdirektor, die sind jetzt schon ein paar Monate, beziehungsweise Jörg Zander noch ein bisschen länger da. Das heißt, die Ausrede, dass man wenig Einfluss auf dieses Auto und dieses Projekt gehabt hat, die gibt's jetzt eigentlich nicht mehr. Also so gesehen muss Sauber dieses Jahr ein bisschen abliefern. Ich glaube, man muss die Ziele realistisch formulieren. Alles, was Sauber wegbringt vom letzten Platz, glaube ich, wäre letztendlich ein Erfolg.
Dritte Frage, welche Chancen rechnet sich das Team selber aus?
Also ganz klar formuliert hat das Sauber-Team im Winter letztendlich nicht. Die sagen letztendlich ganz was Ähnliches, wie ich gerade gesagt habe. Es muss im Vergleich zum vergangenen Jahr vorwärts gehen. Näher definiert hat man das nicht. Im Übrigen haben das die wenigsten Teams getan, weil ich glaube, da will sich keiner zu weit aus dem Fenster lehnen momentan. Aber wie gesagt, also für die muss es vorangehen, das ist, glaube ich, wichtig. Nebenbei bemerkt, und das muss ich jetzt noch irgendwo an der Stelle loswerden, mit einem der schönsten Autos, zumindest von der Lackierung her, finde ich, der Formel 1
dieses Jahr. Das stimmt, dieses Jahr auf jeden Fall. Vierte Frage, sieht das Team am Ende der Saison noch so aus wie zu Beginn?
Da bin ich mal sehr gespannt, weil wenn das technisch nicht funktioniert, also wenn man trotz des Ferrari-Motors nicht die Fortschritte macht, die man sich erhofft, dann glaube ich, wird man zumindest in der Technik nachdenken müssen, ob der eingeschlagene Weg mit dem Personal richtig ist. Jörg Zander sitzt momentan meines Wissens relativ gut im Sattel, aber gerade bei den kleineren Teams weiß man, dass man da auch manchmal über Personalrochaden nachdenkt. Von den Fahrern her sehe ich es eher in die andere Richtung gehen. Wenn Leclerc eine Hammer-Saison liefert, dann sehe ich den nächstes Jahr nicht mehr da fahren.
Das stimmt. Markus Eriksson relativ sicher durch die Geldgeber, die im Hintergrund sind, dürfte er keine Probleme haben, egal wie es für Markus Eriksson am Ende aussieht. Jetzt ist Tippzeit. Wo landet das Team in der Konstrukteurswertung, Christian?
Ich glaube auf Platz 9.
Oh, okay. Ich sage, Sauber wird Letzter in der Konstrukteurswertung. Wer Zehnter? Ja. Eure Tipps sind natürlich auch gerne gesehen. Hashtag StartingGrid MSR bei Twitter. Auf unserer Facebook-Seite könnt ihr gerne auch eure Tipps zu Sauber. Ihr könnt die Fragen natürlich auch beantworten. Wir werden die euch auch posten. Dann sind wir auch auf eure Antworten gespannt. Wir machen jetzt eine kurze Pause oder wie ihr wollt. Wir machen das ja quasi als Gesamtausgabe oder als Einzelpodcast. Die nächsten 5 Fragen gehen an McLaren. Bleibt dran.
Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10. Am 16. März ab 20 Uhr. Live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
5 Fragen an die Saison hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Die Formel 1 Saison geht los. Nächstes Wochenende ist es soweit. In Melbourne, Australien startet das erste Rennen der Saison. Wir machen eine kleine, kurze, knappe Saisonvorschau, stellen jedem Team 5 Fragen. Das nächste Team ist McLaren Renault. Was hat sich im Vergleich zur letzten Saison getan, Christian?
Also erstmal ist der Farbton noch mal ein bisschen anders geworden. Man hat da ja mit großem Trara, wobei das war eigentlich eher von den Medien als von McLaren selbst gespielt, auf dieses Papaya, das eine traditionsreiche Farbe von Bruce McLaren eingesetzt worden in den 60ern. Das hat sich erstmal geändert. Die wichtigste Änderung bei McLaren ist aber natürlich, dass jetzt Renault nicht mehr Honda am Heck steckt. Darauf setzt man alle Erwartungen, weil McLaren hat ja in den letzten Jahren immer wieder gesagt, es ist hauptsächlich der Motor, der uns runterzieht sozusagen. Unser Chassis ist eigentlich ganz okay. Jetzt gilt es da zu liefern. Und da werden wir mal schauen, ob das gelingt. Nicht ganz neu, aber auch noch so vor der ersten richtigen Saison, wo er auch Einfluss auf das Projekt hatte, ist natürlich auch Zak Brown. Also den kennen wir alle ja schon aus dem letzten Jahr. Aber dieses Jahr ist, glaube ich, auch das erste Mal, wo man sagen muss, das ist jetzt ein richtiges Zak Brown geführtes Projekt. Eric Boullier, der Teamchef ja, oder der Rennleiter besser gesagt, ja schon länger da. Also ich glaube, auch die stehen vor einer sehr, sehr entscheidenden Saison, weil wenn McLaren dieses Jahr nicht liefert, dann wird es auch da ein bisschen eng.
Zweite Frage, wie ist das Auto einzuschätzen? Ich glaube, das wissen wir nicht so richtig. Ne? Die Testfahrten waren ja auch wieder durchzogen vom Problem. Jetzt kumuliert bei der zweiten Testwoche sah es für Fernando Alonso super aus. 3. Platz im Endeffekt, aber auch nur 150 Runden abgespult. Also so ein bisschen scheinen sich so manche Probleme ja schon wieder zu wiederholen mit der Elektronik, auch so ein bisschen mit dem Motor. Dann erinnern wir uns natürlich am ersten Testfahrtag das abgefallene Rad. Also es ist auch so ein bisschen McLaren Slapstick. Ja, bahnt sich da wieder eine Chaos-Saison an, technisch?
Ich weiß es noch nicht, aber ich glaube, dass sie es zumindest in den ersten Rennen schwer haben werden, weil neben diesen, ich glaube, sie sind 6-mal stehen geblieben an 8 Tagen, das ist eine ganze Menge Holz im Vergleich zu den anderen. Und on top hatten die ja auch noch Probleme mit dem Auspuff, also wo es immer wieder Überhitzungsprobleme gab im Heck, da musste man dann zusätzliche Lüftungsschlitze reinschneiden. Was zeigt, dass diese Umstellung eines Motorenherstellers bei all der Perfektion, die die Formel-1-Teams betreiben, wohl nicht ganz einfach ist. Und darüber, dass der Renault-Motor stand Ende letzten Jahres besser war als der Honda-Motor, müssen wir, glaube ich, kein Wort verlieren. Aber es sieht danach aus, als hätte Honda Fortschritt gemacht. Also auch Renault hat wahrscheinlich Fortschritte gemacht. Die große spannende Frage ist, kriegt McLaren die Integration in dieses Chassis hin? Und wo sie stehen, das ist für mich ganz, ganz schwer zu beurteilen, weil du hast richtig gesagt, Alonso hat schnelle Einzelzeiten gefahren, gerade auch zum Ende des Tests. Aber wie viel Sprit da drin war, das wissen wir halt nicht. Also für mich ist McLaren echt eine Wundertüte, die ich ganz schwer einschätzen kann.
Dritte Frage, welche Chancen rechnet sich das Team selber aus? Ich glaube, wenn wir McLaren kennen, dann wahrscheinlich die WM-Titel. Also intern zumindest wird gerade Fernando Alonso sich schon mit einer Krone sehen. Nee, aber Spaß beiseite. Ich meine, im Endeffekt kann es ja nur darum gehen, erstmal eine bessere Saison als letztes Jahr zu fahren. Aber damit gibt sich McLaren sicherlich nicht zufrieden. Die Chance auf zumindest mal Podestplätze muss für die schon da sein, oder?
Genau, also da bist du auch genau in der Gegend, wo die selbst sich sehen, dass sie dann und wann mal aufs Podest fahren möchten. Ich glaube, man sieht sich selbst an dem Punkt, wo man sagt, man möchte sich im Idealfall an zumindest der vierten Stelle konsolidieren und vielleicht dann und wann mal beim glücklichen Rennen mit dem Ausnahmetalent Fernando Alonso am Steuer vielleicht auch mal aufs Podium schnuppern oder ein bisschen höher. Aber schauen wir mal, ob das gelingen wird.
Ich finde eine ganz, ganz interessante Frage, die wir ja in diesem Jahr mit reingenommen haben. Sieht das Team am Ende der Saison noch so aus wie zu Beginn? Und ich finde McLaren, auch was man da zum Beispiel in dieser Dokumentation bei Amazon gesehen hat, wirkt für mich, so stabil sie nach außen wirken wollen, doch als fragiles Team. Fernando Alonso hat viele extracurriculare Einheiten angenommen in verschiedenen anderen Rennserien. Da ist natürlich immer die Frage, kommt er da? Man möchte ihm natürlich nichts, irgendwie möchte nicht unken oder so, aber was ist, wenn er sich mal verletzt zum Beispiel? Es kann ja alles mal passieren. Und ich finde, die Position von Eric Bouillet ist tatsächlich die mit austauschbarste Teamchef-Position der Formel 1. Siehst du das auch so?
Ich möchte dem Eric Bouillet nicht zu nahe treten, aber letztendlich hast du wahrscheinlich ein bisschen recht, weil bei McLaren ist es so, dass die Verantwortung dreigeteilt ist. Das heißt, Zac Brown kümmert sich so um den wirtschaftlichen Business-Aspekt des Teams. Jonathan Neal erfüllt einen Teil der technischen Operation sozusagen. Und der dritte im Bunde ist Eric Bouillet, der ein klassischer Rennleiter ist. Ja, ich gebe dir recht, der ist erstens austauschbar. Zweitens muss man einen Background verstehen. McLaren hat im Zuge dieses Machtkampfs, der da stattgefunden hat, ich glaube, da können wir jetzt nicht auf alle Details eingehen, aber in dem dann Ron Dennis auch seine Position verloren hat, haben die Shareholder entschieden, nochmal massiv Kapital in dieses Team zu stecken. Das heißt, da ist eine richtig große Menge Druck vorhanden, dass das jetzt zum Erfolg geführt wird mit einem neuen Motorenhersteller, weil bisher hat man sich ja, wie wir gesagt haben, immer auf den Motorenhersteller ausgeredet. Wenn das denn jetzt nicht so klappt, wie man sich das vorstellt, dann sehe ich zweierlei, was sich ändern kann. Einerseits ganz sicher, wie du richtig ansprichst, das Teammanagement und zweitens wird dann auch vielleicht dann Herr Alonso mal die Lust verlieren, ja, und sich entweder innerhalb der Formel 1 anders orientieren, wenn er denn wo was findet, was besser ist. Das ist gar nicht so einfach auf dem Transfermarkt für ihn, glaube ich. Oder er geht halt irgendwo aus der Formel 1 weg. Also das sehe ich genau wie du. Da hat McLaren eine ganze Menge Zündstoff, wenn es sportlich nicht so klappt, wie die sich das vorstellen.
Fünfte und natürlich alles entscheidende Frage für McLaren Renault: Wo landet das Team in der Konstrukteurswertung?
Ich glaube, sie werden sich gar nicht so schlecht machen, zumindest zum Saisonende hin, aber ich sehe sie nicht auf diesem vierten Platz, den sie anvisieren, sondern ich sehe sie eher so in der Region Platz 5, 6. Also ich würde, wenn du mich auf einen Platz festlegst, würde ich sagen Fünfter.
Okay, ich habe mich auf Platz 7 festgelegt am Ende für McLaren Renault. Eure Tipps natürlich gerne auch, eure Antworten auf die Fragen natürlich auf unserer Facebook-Seite, gerne in die Kommentare schreiben, gerne auch unter die Kommentare auf meinsportradio.de. Das waren die 5 Fragen an die Saison von McLaren Renault und nach einer kurzen Pause geht's weiter mit den 5 Fragen an Haas. Bleibt dran.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip and Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, mein Name, Christian Nimmervoll, ist an meiner Seite, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de. Und wir beantworten für euch die 5 Fragen an die Saison. Nächste Woche Sonntag geht es los, das erste Formel 1 Rennen steht an in Melbourne. Nächste Woche wird es natürlich eine Vorschau-Sendung darauf geben. Und unser Tippspiel ist gestartet, kicktipp.de/startinggridmsr. Meldet euch an, seid dabei. Wir werden auch noch hoffentlich im Laufe der nächsten Wochen einen schönen Preis ankündigen, damit es sich noch mehr lohnt, dabei zu sein und zu tippen. Aber ansonsten just for fun. Wir wollen natürlich eure Tipps immer sehen, deswegen meldet euch an und vergesst das Tippen nicht. Die nächsten 5 Fragen gehen an das Haas-Team. Was hat sich im Vergleich zur letzten Saison getan? bei Haas?
Das kann man mit einem Wort beantworten, nichts. Also zumindest nichts Entscheidendes. Das Auto sieht nicht gravierend anders aus als letztes Jahr. Das ist eine kompakte Evolution. Sie fahren mit den gleichen Fahrern, sie fahren mit dem gleichen Teammanagement. Es gibt keine radikalen neuen Sponsoren. Natürlich wird das Auto weiterentwickelt, aber die ganz große Änderung bei Haas, die hat es im Vergleich zum letzten Jahr nicht gegeben. Wenn wir etwas nennen würden, aber das können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, zumindest bei den Tests sah es danach aus, dass man zumindest diese leidigen Bremsprobleme, die vor allem Romain Grosjean geplagt haben, dass man die zumindest jetzt im Griff zu haben scheint.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das ist ja, wie ist das Auto einzuschätzen? Ich würde bei Haas fast darauf gehen, wie sind die Bremsen einzuschätzen?
Ja, richtig. Also es fällt uns natürlich ganz schwer, da eine Einschätzung zu treffen nach den Tests, die bisher waren. Man sagt, man habe das jetzt einigermaßen im Griff. Wie ist das Auto insgesamt einzuschätzen? Bei den Tests war es von den Ergebnissen her und von den gefahrenen Zeiten sicherlich eine der positiveren Überraschungen. Die sind da auch sehr häufig weiter vorne mitgefahren, als man es denen zutrauen würde. Wir wissen natürlich nicht, wie viel Sprit war da an Bord. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist auch der Trend, den wir in den ersten beiden Jahren von Haas schon gesehen haben, dass die einen ganz guten Saisonstart entwickeln, weil ich glaube, so rein optisch haben die ein Auto entwickelt, das nicht wahnsinnig komplex auszusehen scheint. Aber was dann möglicherweise am Anfang, wenn die anderen noch diese Kinderkrankheiten und Verständnisprobleme haben, müsste der Haas der Papierform nach eigentlich das liefern, was er kann. Und das ist eine Voraussetzung, in die Punkte zu fahren.
Welche Chancen rechnet sich das Team selber aus? Ist das dritte Jahr von Haas in der Formel 1? Also langsam mal sicher möchte man ja auch mal den Durchbruch schaffen. In den letzten beiden Jahren war es ja tatsächlich so, starker Saisonstart, dann ordentlich nachgelassen, am Ende irgendwo im Mittelfeld rausgekommen, im unteren Drittel. Und das kann natürlich nicht der Anspruch sein. Gene Haas gilt als sehr ehrgeiziger Mensch, möchte gerne weiter nach vorne, möchte diesen Haas-Namen natürlich auch in der Königsklasse des Motorsports irgendwie nach vorne bringen. Mit Romain Grosjean und Kevin Magnussen hat man zwei Fahrer, die sehr ambitioniert sind, die auch sehr hart mit sich selbst ins Gericht gehen und natürlich auch mit anderen sehr hart auch fahren. Finde ich sehr spannend dieses Jahr, das Haas-Team, denn wo wir ja vorhin bei Sauber so ein bisschen über Do-or-Die-Saison gesprochen haben, ist es, finde ich, vor allem für die beiden Fahrer in dieser Saison in gewisser Weise eine Do-or-Die-Saison, vor allem in meinen Augen für Kevin Magnussen, denn der muss mehr liefern als letzte Saison, finde ich.
Ja, aber ich glaube, das gilt für beide. Auch Romain Grosjean, der ja immer davon geträumt hat, Ferrari-Fahrer zu werden, ist da letztendlich trotzdem unter den Erwartungen ein bisschen geblieben. Also für mich ist Haas so ein bisschen graue Maus. Die Frage war jetzt, glaube ich, wo sehen Sie sich selbst erst, oder?
Ja, genau.
Selbst sehen Sie sich Fortschritte machen im Vergleich zu den ersten beiden Jahren. Man hat kein ganz konkretes Saisonziel definiert. Also zumindest hätte ich das nicht vernommen in den Testwochen. Aber man möchte vorankommen und vor allem, was Günther Steiner ein paar Mal gesagt hat, man möchte vor allem dieses Einknicken, dieses leichte Einbrechen in Performance gegen Ende der Saison vermeiden. Aber das ist halt auch eine Frage der Ressourcen und da bin ich gespannt, wie es Haas gehen wird im Vergleich zu Teams wie McLaren und Renault, die da wahrscheinlich trotzdem einfach aufgrund der Ressourcen, die sie haben, besser aufgestellt sind.
Vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Gehen wir zu hart mit Haas um?
Ich weiß nicht, also ich habe nichts gegen Haas. Ich mag Günther Steiner vor allem ganz besonders persönlich auch. Ich glaube halt, wenn man sich jetzt anschaut, es gibt ganz viele gute Fahrerduos in der Formel 1 momentan. Und ich fürchte, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber rein subjektiv aus meiner Position würde ich sagen, es ist eines der schlechteren Duos, die bei Haas da fahren momentan.
Ja, bin ich ganz bei dir. Sieht das Team am Ende der Saison noch so aus wie zu Beginn? Das ist Frage 4 in unserer 5-Frage-Session.
Ich glaube, dass sich auf der Management-Ebene nicht viel ändern wird. Da habe ich zumindest den Eindruck, dass Günther Steiner bei Gene Haas einen Stein im Brett hat sozusagen. Bei den Fahrern glaube ich allerdings, wenn ein drittes Jahr nicht groß Bewegung bei Haas ins Spiel kommt, dass man sich weiterentwickelt, dann kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass beide Fahrer an Bord bleiben.
Dann, wo landet das Team in der Konstrukteurswertung?
Ich würde sagen, dass man Haas zwar nicht ganz hinten sehen wird, aber ein bisschen davor. Am Saisonanfang sehe ich sie durchaus im vorderen Mittelfeld sogar. Auf die gesamte Saison gesehen würde ich mich jetzt mal auf so Platz 8 ungefähr festlegen. 7, 8, irgendwas da.
Ja, du musst schon was Genaues sagen. Das muss ja auch am Ende der Saison für die Leute nachvollziehbar sein.
Ja, dann gehe ich ein bisschen auf die Risikotipps, weil sonst wäre es ja auch langweilig. Dann sage ich Haas auf Platz 7.
Oh, okay. Haas auf Platz 9, sag ich. Vorletzter in der Konstrukteurswertung. Eure Tipps natürlich gerne gesehen. Hashtag StartingGridMSR bei Twitter. Fragen gerne auch bei Facebook beantworten. Ich empfehle euch übrigens, dran zu bleiben. Ja, bis zum letzten Team, bis zum Mercedes. Wir gehen quasi die Konstrukteurswertung aus der letzten Saison von hinten nach vorne durch. Dann werden wir natürlich auch den Fahrerweltmeister noch tippen. Das wusste Christian immer voll gar nicht, dass ich das nachher noch von ihm will. Vielleicht hat er das ja selber gedacht, dass er das heute machen muss. Ich hoffe, er hat da was im Kopf. Ich habe zumindest meinen Tipp im Kopf. Deswegen bleibt dran. Gleich geht's weiter mit den 5 Fragen an der Saison hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, dann an Red Bull, Toro Rosso, Honda.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Rugby. Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies. Am 18. März ab 12.55 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Ihr hört die 5 Fragen an die Saison für Red Bull, Toro Rosso, Honda mit meiner Wenigkeit Kevin Scheuren und Christian Immervoll, dem Chefredakteur unseres Motorsportpartners motorsporttotal.com, Formel1.de, die beiden Portale, die alle Motorsportformate hier auf meinsportradio.de präsentieren. Und die erste Frage ist wie immer, was hat sich im Vergleich zur letzten Saison getan? Und bei Toro Rosso, ja, eine ganze Menge, Christian. Neuer Motorenlieferant mit Honda, Pierre Gasly und Brandon Hartley gehen in ihre erste vollständige Saison. Also so ein bisschen frischer Wind bei Toro Rosso, was man sich in den letzten Jahren aber auch, glaube ich, so ein bisschen gewünscht hat.
Genau, also das Einzige, was eigentlich stabil geblieben ist bei Toro Rosso, ist die ganze Managementstruktur. Ja. Franz Tost ist nach wie vor Teamchef, James Key hat nach wie vor dieses Auto gebaut. Die machen das ja auch seit ganz vielen Jahren relativ solide. Die Fahrer, wie du richtig sagst, sind beide neu. Also beide sind ja Ende letzten Jahres schon gefahren für dieses Team, aber es ist die erste volle Saison, in die sie reingehen. Ich bin gespannt, wie sich Brandon Hartley schlagen wird. Letztes Jahr war das ja nicht so überragend. Ich habe gerade ein Interview geführt mit dem Helmut Marko, wo wir auch, glaube ich, den ein oder anderen O-Ton im Rahmen von Starting Grid dann ausstrahlen werden. Genau. Noch. Dr. Marko sagte interessanterweise, Brandon Hartleys große Stärke sind die Rennen. Also da sind wir gespannt, das zu beobachten. Ansonsten ist natürlich das große Interessante, was kann dieser Honda-Motor jetzt? Das wäre natürlich für uns in Starting Grid, wird sicher für den einen oder anderen Lacher sorgen, wenn jetzt der McLaren mit Renault stehen bleibt, Stanley und Honda ganz gut aussieht. Beim Test hatten die tatsächlich nicht wahnsinnig viele Probleme. Da sind wir gespannt drauf.
Wie ist das Auto einzuschätzen? Das ist Frage 2. Toro Rosso, aerodynamisch, eines der besseren Mittelfeldteams. Da war es nur ganz oft der Motor, der Probleme gemacht hat oder andere Teile, Elektrikteile. Wenn da der richtige Motor reinkommt, dann würde ich ganz ehrlich sagen, ist das Auto von Toro Rosso in diesem Mittelfeldbereich mit weiter oben einzuschätzen.
Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Das der einzige Vorbehalt, den wir halt haben, ist, dass also wenn Honda so konkurrenzfähig ist, dass Toro Rosso das Level aus dem vergangenen Jahr halten kann, dann wäre das eine Überraschung, das muss man ganz klar sagen. Ja. Allerdings, und da ist vielleicht ein bisschen bei mir der Wunschvater des Gedankens, weil ich mir, also ich wünsche mir ein bisschen Abwechslung einfach in der Formel 1, da geht es gar nicht um eine Präferenz für Toro Rosso, aber auch Honda hat ja in Wahrheit in den letzten Jahren in der Formel 1 nicht viel gerissen und von daher würde ich mir ganz gern wünschen, dass wir ein bunteres Motorenstarterfeld auch hätten und das mit Toro Rosso da auch ein bisschen vorangeht, mit Honda-Motor. Und dann kann ich mir vorstellen, das glaube ich auch das, was man sich selbst so als Ziel setzt, dass man irgendwo im Bereich Platz 5, 6 landet.
Ja, absolut richtig. Welche Chancen rechnet sich das Team selber aus? Das sind wahrscheinlich dann die Positionen 5, 6, dass man sich ranpirscht und wer weiß, vielleicht bei einem verrückten Regenrennen oder wenn es ein bisschen Chaos gibt, vielleicht ja mal durchstarten kann bis aufs Podium. Letztes Jahr hat das ja mit Williams und Lance Stroll auch funktioniert.
Genau, also Podium ist mit Sicherheit eine sehr ambitionierte Maßgabe, aber das Team selbst sieht sich genau in dem Bereich, den ich eben gesagt habe. Also man möchte so hinter den Top-Teams und die wissen natürlich sehr genau, dass es schwer wird, den Kampf aufzunehmen mit McLaren und Renault, das sagt man auch so. Aber man sieht sich da im mittleren Bereich des Mittelfeldes sozusagen und nicht ganz hinten kämpfen. Und das halte ich auch für realistisch, je nachdem, wie die Fahrer das dann auch umsetzen können. Das ist für mich nämlich das größte Fragezeichen, weil meiner Meinung nach war Dani Kvyat, der ja bei Dr. Marko nicht den besten Stand hatte, weil er wohl mental aus Sicht von Red Bull Management zumindest Schwierigkeiten hatte. Aber rein vom Talent glaube ich, dass Dani Kvyat doch eine Nummer größer einzuschätzen war als die aktuellen Fahrer.
Ja, aber die Gesichter der beiden jetzigen Fahrer sind besser zu vermarkten für Red Bull-Tränke.
Ja, böse gesagt. Stimmt.
Vierte Frage, die finde ich sehr interessant, weil wir ja wissen, dass dieses Red Bull-Gefüge, und wir werden nächste Woche, wenn wir die Vorschau auf Melbourne haben, wie Christian Immervoll gerade auch angekündigt hat, Helmut Marko hören, Dr. Helmut Marko, mit Christian hat er gesprochen und wir werden da so ein paar Auszüge draus haben hier. Könnt ihr euch drauf freuen, sind sehr interessante Sachen, die Dr. Helmut Marko da sagt. Sieht das Team am Ende der Saison noch so aus wie zu Beginn? Das ist unsere vierte Frage. Ich denke mal, im Managementbereich müssen wir uns eigentlich keine Gedanken machen. Da sind ja die Leute relativ fest im Sattel. Bei den Fahrern finde ich es durchaus interessant, würde jetzt aber, wenn ich das jetzt so richtig aus diesen Zeilen lese, auch was ich aus dem Interview gehört habe, es ist ja durchaus so, dass Red Bull große Stücke auf Gasly und Hartley hält. Und ich glaube, im Zweifel, korrigier mich da, wenn einer der beiden Fahrer Probleme hat, wäre es Gasly, weil es ja die letzten Jahre schon immer mal wieder so ein paar Probleme mit ihm gab, möchte ich mal sagen, weil er ja schon oft auch gesagt hat, dass er jetzt mal Formel 1 fahren wird und dann das Cockpit nicht bekommen hat. Oder interpretiere ich da zu viel rein? Also ich habe das Gefühl, Dr. Helmut Marko hält mehr auf Hartley.
Ja, also ich glaube, man muss zwei Komponenten trennen. Das ist nämlich einerseits die menschliche und andererseits die fahrerische. Also menschlich und vom Charakter her hat Brandon Hartley den sehr imponiert, einfach weil er bei der Trennung von Red Bull, der ist ja, das muss man vielleicht zur Vorgeschichte erklären, schon mal aus diesem Red Bull-Kader rausgeflogen. Ja. Da gab es aber nie ein Wort des Murrens, sondern der hat halt immer hart an sich gearbeitet, hat nie auf Red Bull nachgetreten und ist jetzt wieder da. Das hat man dem sehr hoch angerechnet. Aber ich glaube, wenn man so zwischen den Zeilen ein bisschen wenn man mit den Entscheidungsträgern spricht und das so ein bisschen rausliest, dann traut man Pierre Gasly rein vom Talent auf die eine schnelle Runde, sieht man ihn doch ein bisschen besser. Und von daher glaube ich, wenn es darum geht, am Jahresende, was kann sich ändern bei Toro Rosso, dann würde ich tatsächlich eher sehen, falls sich Brandon Hartley schwer tut, dann wird die Formel 1 für ihn wahrscheinlich vorbei sein.
Okay. Wo landet das Team in der Konstrukteurswertung, Christian?
Jetzt habe ich den fünften Platz vergeben gehabt, schon den siebten, also muss ich eigentlich sagen Platz 6.
Ja.
Weil für 8 und 10 habe ich schon was im Kopf.
Okay, Platz 6 sehe ich ganz genauso. Toro Rosso Honda auf Platz 6. Ich glaube, die werden für die ein oder andere Überraschung sorgen. Ich glaube, dass es auch dann Pierre Gasly sein wird, der für die großen Überraschungen sorgen wird. Und entscheidend ist ja die Frage, schafft es Honda vor McLaren reinzukommen? Und diese Frage können wir hiermit mit Ja beantworten. Also ich zumindest. Du glaube ich auch. Ne? Du hattest McLaren nicht auf 5 getippt, ne?
Ja, auf Platz 5 habe ich McLaren gesetzt.
Genau. Ja, du sagst also ja, ich sag nein. Mal sehen, wer am Ende richtig hat. Und dann, ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Das war ja auch eine dieser Fragen, die ich Billy Monga gestellt habe. Und er hat ja auch gesagt, McLaren, Renault wird vor Toro Rosso Honda reinkommen. Eure Tipps? Eure Meinungen zu den Fragen zu Toro Rosso Honda sind natürlich gern gesehen. Hashtag StartingGridMSR bei Twitter. Wenn ihr uns folgen wollt bei Twitter, dann gerne. Christian Immervoll @mst_christian_n. Wenn ihr mir folgen wollt, @ks_0811. Mein Sportradio und die ganzen Motorsporttotal.com Formel 1 Portale sind natürlich auch bei Twitter zu finden, auch bei Facebook. Gerne alle liken und bei uns auf der Facebook-Seite auch gerne die Fragen beantworten. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit den 5 Fragen an Renault. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Die Starting Grid Saisonvorschau. Kurz, knapp, kompakt. 5 Fragen an die Saison, an jedes Team. Das nächste Team, über das ich, Kevin Scheuren, und mein Kollege Christian Immervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com Formel1.de, sprechen wollen, ist Renault. Christian, was hat sich im Vergleich zur letzten Saison bei Renault getan?
Also im Vergleich zum Saisonbeginn haben wir natürlich einen neuen Fahrer, weil Carlos Sainz da Julian Palmer ersetzt hat. Der große Vorteil, den Carlos Sainz hatte, gerade in einer Zeit, wo die Wintertestfahrten noch sehr beschränkt sind, ist, dass er auch im vergangenen Jahr schon ein paar Rennen fahren konnte, da gegen den relativ ja hoch eingeschätzten Nico Hülkenberg eigentlich ganz gut bestanden hat. Es ist nicht so, dass er den Hülken Grund und Boden gefahren hat, aber er war von Anfang an eigentlich auf Augenhöhe und das ist schon sehr beeindruckend. Also Carlos Sainz ist neu auch, und das ist eine der wenigen technischen, wirklich auffälligen Geschichten, die wir diesen Winter gesehen haben, neben diversen zerstückelten Bartsports und Frontflügeln, die aber bei allen Top-Teams sich durchziehen, ist, dass Renault eine sehr auffällige Lösung gebaut hat, um den Heckflügel anzuströmen, also mit diesem Auspuff, der relativ steil nach oben ragt. Und ansonsten nicht wirklich was neu eigentlich, oder vergesse ich was? Hilf mir mal eben kurz.
Nee, das sind die größten Neuheiten eigentlich. Und da haben wir schon diese Kontroverse gehabt, ne, mit diesem angeblasenen Heckflügel, der ja mit Metall quasi noch verstärkt ist. Aber ich finde das super interessant. Und das ist ja natürlich ein riesiger Kniff von Renault, was sich mit diesem angeblasenen Heckflügel ja auch, was wir auch schon die letzten Jahre mal hatten, mit den ganzen Monkey Seats und all das. Und da hat ja auch schon Charlie Whiting gesagt, da müssen die Teams jetzt mal aufpassen, was das dann mit den Motorenmodi macht, die Autos dann fahren, dass wir da irgendwie nicht den wilden Westen haben. Wie ist das Auto einzuschätzen? Wie ist denn das mit diesem Heckflügelkniff? Glaubst du, das hat wirklich einen Einfluss? Denn wenn wir auf die Testfahrten gucken, jetzt auf die zweite Woche, die ja ein bisschen aussagekräftiger ist, als es die erste Woche noch war, da haben wir am Ende Carlos Sainz auf Platz 5.
Ja, also erstmal zu diesem Auspuff. Sie können dann ab 1. April direkt bei einem ehemaligen Viermann nachfragen, denn Marcin Budkowski kommt ja zu Renault, der jetzt auf dieses Projekt natürlich noch keinen unmittelbaren Einfluss hat, der aber dann während der Saison schon welchen haben wird. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die zweite Frage nochmal, Kevin?
Wie das Auto, ob diese Heckflügel, angeblasene Heckflügelgeschichte einen Einfluss darauf hatte, dass Carlos Sainz auf Platz 5 gelandet ist in der zweiten Testwoche.
Ach so, ja. Ich weiß nicht, inwieweit das mit diesem Heckflügel tatsächlich was zu tun hat, aber ich glaube, insgesamt hat Renault recht zufriedenstellende Tests abgewickelt. Ich erinnere mich, ich glaube, es war der 6. Tag, wo die zu Mittag Fahrer getauscht haben und Nico Hülkenberg eingestiegen ist und hat mal eben so an einem Halbtag 100 Runden rausgeschüttelt. Also der Motor scheint zuverlässig zu sein. Man hat ja auch Signale vernommen von Renault, dass die performancemäßig noch nicht alles gezeigt haben, was sie können, was den Motor angeht, einfach weil sie da ein bisschen auf der sicheren Seite sein wollen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die mit einem zuverlässigen Auto in die Saison starten und dann vielleicht im Laufe der Saison ein bisschen mehr Leistung freigeben können, kombiniert mit dem, was wir bei den Tests gesehen haben, was nicht überragend, aber sehr ermutigend war, dann deutet doch sehr viel darauf hin, dass dieser Aufwärtstrend bei Renault dieses Jahr weitergehen könnte. An den Fahrern wird es mit Sicherheit nicht liegen, das sind zwei grundsolide, schnelle Männer. Personal kommt immer mehr nach Enstone. Das Team war ja unter anderem Namen auch schon ein paar Mal Weltmeister. Das ist noch nicht, gar nicht so lange her. Also ich glaube, die Formkurve zeigt bei denen ganz klar nach oben.
Welche Chancen rechnet sich das Team selber aus? Und da können wir ja einfach mal so ein bisschen auch, oder ich kann das aus meiner Warte machen, du bist ja noch ein bisschen näher dran, sagen, mit Cyril Abitbol, mit Nico Hülkenberg und mit Carlos Sainz Junior hat man direkt mal drei Persönlichkeiten, die Bock haben, Erfolg zu haben, die Bock haben, auch mal zu gewinnen oder wie es für Nico Hülkenberg mal gut wäre, erstmal aufs Podest zu fahren. Und wir haben im Hintergrund natürlich noch Alain Prost, den technischen Berater von Renault, der natürlich auch weiß, wie es ist, Weltmeister zu werden. Also da ist jede Menge Know-how, da ist jede Menge Motivation. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt Renault wäre und mir Chancen ausrechnen würde auf Podestplätze, ja, wann, wenn nicht in der Saison 2018?
Ja, völlig richtig. Und die sehen sich selbst, das war ja deine Frage, ohne dass man das dezidiert so ausspricht, aber wenn man ein bisschen geschickt die Aussagen interpretiert, glaube ich, dass alles, was schlechter wäre als der 4. Platz in der WM, eine herbe Enttäuschung wäre für Renault. Und man möchte, glaube ich, eher 4. werden und tatsächlich nicht mehr diesem Mittelfeldblock angehören, sondern sich eher nach vorne zu den Top 3 orientieren. Und das ist auch das, wo ich auf die Saison gesehen, und da komme ich wahrscheinlich jetzt schon überleitend zu deiner nächsten Frage, das ist auch das, wo ich das Renault-Team sehe. Also irgendwo zwischen diesen drei Top-Teams, die, glaube ich, nach wie vor vorne sein werden, aber noch vor dem Rest des Mittelfeldes. Ich glaube, dass auch Renault den Kampf gewinnen wird gegen McLaren, die ja den gleichen Motor haben. Das ist dieses Jahr ein sehr interessanter Vergleich, wie ich finde, weil das zwei Teams mit großen Ressourcen sind, die den gleichen Motor haben, im Mittelfeld drum kämpfen, sich zu konsolidieren. Da bin ich sehr gespannt drauf. McLaren hat diesen Ausnahmekönner Fernando Alonso. Renault hat zwei sehr gute Fahrer, die regelmäßig punkten werden. Also Platz 4 ist da mit Sicherheit das Ziel. Und wenn es vielleicht ein bisschen nach vorne geht noch, werden die sich nicht beschweren.
Ja, dann nehmen wir schon mal unsere Tipps jetzt vorweg. Du sagst, Renault wird 4. in der Konstrukteurswertung?
Genau. Und ich glaube, dass beide Fahrer dieses Jahr auf dem Podium stehen werden. Auch Hülk wird es endlich schaffen.
Ich sage ja, sie werden 4. Ich weiß nicht, ob Hülkenberg es schafft, aufs Podium zu fahren. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, wenn Hülkenberg aufs Podium fährt, gewinnt er das Rennen auch. Also das Rennen, wo er aufs Podium fährt. Also das ist.
Ja, kann sein. Wenn dann richtig so ungefähr.
Genau. Noch vielleicht eine Zwischenfrage, weil ich glaube, sieht das Team am Ende der Saison noch so aus wie zu Beginn? Ich glaube, das ist bei Renault relativ safe, würde ich jetzt behaupten.
Ja, es sei denn, Daniel Ricciardo entscheidet sich, Red Bull zu verlassen, denn Carlos Sainz ist ja nur ausgeliehen von Red Bull an Renault. Für den Fall würde wahrscheinlich Carlos Sainz das Team verlassen. Ansonsten stimme ich dazu, sehe ich da auch keine großen Änderungen.
Dann vielleicht noch ganz, ganz kurz, diese Red Bull-Renault-Partnerschaft. Es ist ja fraglich, ob das nicht auch das letzte Jahr dann von Renault bei Red Bull ist und Red Bull ja mit Toro Rosso und Honda so ein bisschen testet, was da geht. Ja, die Teams müssen oder die Lieferanten müssen dasselbe Equipment liefern. aber trotzdem kann man da ja noch so ein bisschen an den Stellschrauben drehen. Meine Frage, die ich an dich konkret stellen möchte, wird Renault Sachen machen, die sie im Vergleich zu Red Bull zum Beispiel besser darstellen lassen, was die Motoreneigenschaften angeht?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man das wollen würde, soweit ich das technisch durchblicken kann, und da muss ich ganz offen eingestehen, bin ich jetzt auch nicht der ultimative Experte dafür, aber diese technische Klarstellung, die es seitens der FIA gegeben hat im Winter, glaube ich, lässt sehr wenig Spielraum, da irgendwas zu drehen, von daher glaube ich nicht, dass man Renault-seitig Red Bull technisch irgendwie gezielt benachteiligen kann. Das Einzige, was man machen kann, ist also auch die supermodernen Formel-1-Motoren der heutigen Generation streuen, am Prüfstand ganz minimal. Also reden wir von einstelligen PS-Bereichen. Dass man da vielleicht nicht die allerbesten Exemplare jetzt an Red Bull geben wird, kann ich mir vorstellen. Aber das, glaube ich, wird in der Konkurrenzfähigkeit sich nicht groß bemerkbar machen, was rein die Motorenperformance angeht.
Okay, das waren 5 Fragen an die Saison für Renault. Eigentlich 6, aber naja, wie gesagt, manchmal muss man auch mal ein bisschen was extra machen. Ne? Wir machen gleich weiter. Ihr dürft die 5 Fragen an Renault natürlich auch beantworten, gerne auf unserer Facebook-Seite oder auch in unserer Facebook-Gruppe. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt über die Formel 1, dürft gerne vorbeikommen. Geht mal auf Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, auf Facebook, und dann werdet ihr auch den Weg in die Gruppe finden. Und wir machen nach einer kurzen Pause weiter mit den 5 Fragen an die Saison für Williams. Bleibt dran.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de, mit der kurzen und kompakten Saisonvorschau und die 5 Fragen an die Saison für Williams. Was hat sich im Vergleich zur letzten Saison getan, Christian?
Also erstmal natürlich ein neuer Fahrer, nämlich Sergei Sirotkin, ein russischer Nachwuchspilot, der in den Formel-1-Dunstkreis gekommen ist als Test- und Entwicklungsfahrer mit dem Sauber-Team, der damals im Anhängsel hätte haben sollen, riesige russische Millionen, die sind nie gekommen. Was er zu Williams gebracht hat, sind ein paar Millionen von S&P. Was ebenfalls neu oder nicht wirklich neu ist, aber das ist das erste Auto, das jetzt wirklich unter der Projektverantwortung von Paddy Lowe steht. Wenn wir uns erinnern, das ist der Mann, der maßgeblichen Anteil an den großen Erfolgen des Mercedes-Teams hatte. Und natürlich Felipe Massa ist weg, ja. der große Oldie der Formel 1, und das führt mich zum nächsten Schluss, den man ziehen kann. Wir haben da zwei extrem unerfahrene Piloten, die sich die Spuren in der Formel 1 wirklich erst verdienen müssen. Und das ist für mich das große Fragezeichen bei Williams.
Das stimmt. Wir haben noch Robert Kubica im Hintergrund, ne? Der ist ja auch noch quasi genau. Als Ersatzfahrer da. Und naja, ich sag mal so, ich glaube, Ruhe wird sehr schwierig einkehren können bei Williams, denn ich glaube, das Kubica-Lager ist auch gut dabei, aus dem Hintergrund zu schießen, um alles dafür zu tun, dass Robert Kubica dann doch nochmal ein Rennen fahren wird, ne?
Das ist richtig. Die große Frage ist natürlich, wie schnell ist Robert Kubica wirklich? Wir wissen es einfach nicht. Die von den Testzeiten her war er ja gleichwertig mindestens wie die anderen beiden Fahrer, aber das zu bewerten ist von außen extrem schwierig, weil wir einfach nicht wissen, mit welchen Benzinmengen haben die getestet. Das Problem, das ein Kubica natürlich hat, ist, dass Sirotkin relativ viel Geld mitbringt, dass ein Lance Stroll da sowieso über jeden Zweifel haben ist, was Geld mitbringen angeht, und dass Robert Kubica mutmaßlich nicht so ein Sponsorenpaket haben kann. Und Williams geht es finanziell nicht so gut, wie die in den ganz großen Jahren dargestanden sind. Also die sind auch ein bisschen auf dieses Geld angewiesen. Von daher glaube ich, dass sich schon ein Fahrer dramatisch schlecht darstellen muss, dass es wirklich eine Chance gibt, dass wir Robert Kubica auch mal in einem Grand Prix sehen.
Wie ist das Auto einzuschätzen? Und das ist natürlich bei Williams immer eine sehr, sehr spannende Frage. Wir haben ja in den letzten Jahren immer auch so die fehlende Entwicklung moniert, haben darüber diskutiert, dass da mehr hätte passieren müssen aus diesen erfolgreichen Jahren, die man auch mit Bottas und Massa hatte. Ja, und ist denn jetzt das sagenumwobene Update so gekommen, dass man sagen kann, Williams greift wieder an?
Für mich ist Williams irgendwie die totale graue Maus bei diesen Testfahrten. Also man hat da nicht wirklich was Aufregendes gesehen. Es kann natürlich sein, Paddy Lowe, auch Mercedes unter seiner Führung, war ja bei den Tests immer sehr konservativ. Wenn das Williams diesen Winter auch so gehandelt hat, dann kommt da möglicherweise mehr, als bisher zu sehen war. Aber ich werde nicht so richtig schlau aus diesem Auto. Also ich glaube, dass das Auto nicht der ganz große Wurf ist. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich fürchte, die Fahrer werden es noch ein bisschen runterziehen.
Das stimmt. Welche Chancen rechnet sich Williams denn wohl selber aus? Was glaubst du?
wenn man denen so zuhört, was sie momentan von sich geben, auch die wehren sich ja vehement dagegen, eine Platzierung als konkretes Ziel auszugeben. Man sagt dann immer, man möchte sich nach vorne verbessern. Gleichzeitig sagt man aber auch, es wird ganz dünn, sich nach vorne zu verbessern. Also da ist man sich, glaube ich, selbst nicht so ganz sicher, was da drin ist. Wenn man es einfach von außen betrachtet sieht, wäre eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr für das Team natürlich eine mittlere Katastrophe. Aber ich fürchte, die wird es geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Williams das Niveau halten wird.
So, und jetzt kommen wir zur alles entscheidenden, wichtigen Frage bei Williams. Sieht das Team am Ende der Saison noch so aus wie zu Beginn?
Nein, glaube ich definitiv nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese beiden Fahrer, also vielleicht bis Abu Dhabi möglich, aber 2019 kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Fahrerduo weiter existieren wird. Und da bin ich jetzt mal direkt und extrem kritisch, was ich mir sonst immer versuche zu verkneifen. Aber ich glaube, das ist das schlechteste Fahrerduo der Formel 1 momentan.
Ich gehe sogar so weit, dass das Fahrerduo zum Ende der Saison schon nicht mehr das gleiche sein wird.
Möglich. Also
in der Saison gewechselt wird, in welche Richtung auch immer das am Ende der Fall sein wird. Ich glaube, es wird passieren und ich glaube, es wird ein riesengroßes Beben bei Williams geben. Ja, ein Traditionsteam, was irgendwie auf dem Abstellgleis steht, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das bringt uns zur fünften und letzten Frage für Williams. Wo landet das Team in der Konstrukteurswertung? Und da weiß ich von dir, jetzt kommt der Knallertipp.
Ja, ich sehe Williams tatsächlich, und ich muss zugeben, das ist natürlich ein Risikotipp, ja. Also so gesehen mit einem ganz leichten Augenzwinkern versehen. Aber ich glaube, Williams wird echte Schwierigkeiten haben. Sie haben natürlich das Pfund des Mercedes-Motors nach wie vor. Aber Renault und Ferrari haben da Fortschritte gemacht, das wissen wir. Honda auch, wie es den Anschein hat. Und wenn man davon ausgeht, dass der Kampf im Mittelfeld extrem eng ist und dass der Mercedes-Motor nicht mehr den Vorteil hat wie in den vergangenen Jahren, und dass die Williams-Fahrer relativ schlechte sind, die, glaube ich, sehr viel Probleme haben werden und durchaus 3 bis 5 Zehntel mal auf so manches andere Fahrerduo aus dem Mittelfeld verlieren können, dann würde es mich nicht total aus den Socken hauen, wenn Williams wirklich die ganz große Klatsche kriegt und letzter wird.
Tja, das ist mal ein Statement von Christian Immervoll. Ich sehe es noch nicht ganz so schlimm, aber bei mir wird Williams auch nur Achter. Ja, mal sehen, wer dann die Punkte dafür einfährt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Williams. Ich glaube, wir werden hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, einigen Spaß mit Williams haben.
Das möchte ich noch dazu sagen, ich bin großer Fan von Frank Williams und diesem Team und dieser Racing-Tradition, die die haben. Also ich wünsche denen Besseres, aber ich fürchte, es wird ganz schwierig dieses Jahr.
Wenn ihr mal in die alten Zeiten zurückschauen wollt, wie sich das Williams-Team aufgebaut hat, bei Netflix gibt's die Williams-Doku mittlerweile als zum Abruf. Also wenn ihr da mal Bock drauf habt, schaut euch das mal an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht auch da ganz, ganz kurz noch ein kleiner Ausflug in die aktuellen News bei Williams. Claire Williams hat eine Partnerschaft mit Honda nicht ausgeschlossen. Also wäre das so die Ultima Ratio?
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass die freiwillig von Mercedes gehen werden. Aber wenn Mercedes meint, dass man nicht mehr mit Williams zusammenarbeiten wird, dann ist wahrscheinlich sind die Alternativen rar gesät. Und dann ist auch Williams Honda vielleicht ein Thema, ja.
Gut, das waren die 5 Fragen an Williams. Ihr dürft natürlich eure Antworten auf die Fragen genauso schicken wie eure Tipps. Wo landet Williams am Ende der Saison? Wird es so hart, wie wir denken, oder wird es am Ende gar nicht so schlimm? Wir sind auf eure Meinung gespannt. Hashtag StartingGridMSR bei Twitter oder bei Facebook, gerne auch in die Kommentare unter diesem Podcast auf meinsportradio.de. Und wenn ihr wollt, gerne auch eine iTunes-Rezension dalassen mit ein bisschen Feedback. Was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht so gut? Wir machen alles für euch möglich, dass es noch besser wird in dieser Saison. Wir freuen uns sehr auf die Saison, auch mit euch. Und wir machen gleich weiter nach einer kurzen Pause mit den 5 Fragen an Force India. Bleibt dran.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, schön, dass ihr eingeschaltet habt. An meiner Seite ist Christian Immervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de, die beiden Portale, die alle Motorsportformate auf meinsportradio.de präsentieren. Auf jeden Fall täglich reinlesen, vor allem bei formel1.de, der Live-Ticker. Das ist das Beste, was ihr in Sachen Formel 1 tagtäglich bekommen könnt. Auf die Ohren gibt's von uns hier bei Starting Grid auf meinsportradio.de. Ihr bekommt das Rundum-Paket. Nächste Woche geht's los mit der Formel 1. Das sind jetzt die 5 Fragen an die Saison für Force India. Was hat sich im Vergleich zur letzten Saison getan bei Force India, Christian?
Auch da, ähnlich wie bei Haas, nicht viel, aber einen ganz entscheidenden Punkt gibt's doch. Perez und Ocon dürfen wieder frei gegeneinander fahren.
Ja, zwar gucken, innerhalb wie lange.
Eines gewissen Regelbuchs, aber ansonsten gibt's da nicht die ganz großen Revolutionen. Es ist gleiche Motorenhersteller. Das Auto ist nach wie vor pink, dank Hauptsponsor BWT, dem Wasseraufbereiter. Die Fahrer sind die gleichen. Das Teammanagement, Rob Fearnley, Ottmar Safnauer sind die gleichen. Also da ist Kontinuität vorhanden, was natürlich ein Vorteil sein kann.
Aber schöner Wagen dieses Jahr. Ich finde das Pink dieses Jahr schöner umgesetzt als letztes Jahr.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja. Und man gewöhnt sich wahrscheinlich auch dran.
Natürlich, auf jeden Fall. Force India war ja letztes Jahr das Team der Saison eigentlich, wenn man so will. Also wenn wir das mal abseits der Top 3, das war die große Überraschung. Wir haben mit Perez und Ocon, wenn wir darüber reden, das vielleicht schlechteste Fahrerduo bei Williams zu haben. Abseits der Top-Teams wahrscheinlich das beste Fahrerduo, was die Formel 1 zu bieten hat. Zwei ultra-talentierte Fahrer, ganz besonders Ocon als Mercedes Junior, der sich wirklich Hoffnung machen darf, ab 2019, je nachdem, was so bei Mercedes passiert, dann auch da im Cockpit zu sitzen. Jetzt natürlich die Frage, wie ist das Auto einzuschätzen? Wenn man auf die Testfahrtenergebnisse guckt in der zweiten Woche, ja, da musst du schon ein bisschen weiter runterscrollen, um auf Force India zu kommen. Also ich weiß nicht so ganz, ob die zufrieden sind mit dem, was bei den Testfahrten gelaufen ist.
Ja, tatsächlich ist das bisher ziemlich graue Mauserscheinung. Und ich weiß noch, ich erinnere mich an eine Unterhaltung bei uns in der Redaktion, wo ich gesagt habe zu einem Kollegen, du Force India, ich glaube, das sieht nicht so gut aus, weil wir haben einen großen Force India-Fan bei uns in der Redaktion. Als Antwort habe ich dann direkt serviert bekommen, du blätter mal zurück aufs Testergebnis des vergangenen Jahres, da hat es eigentlich nicht anders ausgesehen. Stimmt. Und das stimmt. Force India war letzten Winter auch nicht jetzt akut unter Verdacht, da vorne mitzufahren oder im vierten Platz in der WM vielleicht sogar zu holen. Noch dazu extrem solide mit großem Vorsprung auf die anderen. Vielleicht lassen wir uns da überraschen. Momentan sieht's nicht so aus, als würde Force India im vorderen Mittelfeld mitmischen können.
Welche Chancen rechnet sich das Team selber aus? Da muss man natürlich das ganze Team sehen, ganz besonders mit diesen beiden Fahrern. Und ich würde fast so weit gehen, dass man sich durchaus ausrechnet, Rennen zu gewinnen in diesem Jahr.
Boah, das glaube ich, wird aber keinem über die Lippen kommen bei denen. Aber es stimmt natürlich, mit Ocon hat man ein also noch ist er kein Ausnahmekönner, aber ich glaube, einer werden kann. Und das ist natürlich so ein junger Fahrer, auch wie Sebastian Vettel damals einen Sieg in Monza abgestaubt hat, der, wenn ihm mal der Knoten aufgeht unter den richtigen Umständen, kann das vielleicht tatsächlich passieren. Ich kann es mir aber überhaupt nicht vorstellen für dieses Jahr. Die sehen sich selbst, also das erklärte Saisonziel ist, den vierten Platz zu halten, weil was wäre das für ein Saisonziel, wenn man sagt, wir wollen schlechter werden als letztes Jahr. Die wissen aber, und das sagen sie auch, dass das extrem schwierig wird. Also einfach, weil McLaren von hinten drückt, mit viel größeren Ressourcen, weil Renault die Ressourcen immer weiter erhöht. Also ich glaube, alles, was besser wäre als Platz 6, wäre für Force India eigentlich schon ein großer Erfolg. Das eigene definierte Saisonziel ist Platz 4. Ich glaube, insgeheim wären sie auch mit Platz 5 relativ zufrieden.
Schafft es ein Force India-Fahrer in diesem Jahr ein Rennen zu gewinnen?
Nein, das glaube ich nicht.
Ich sag schon. Einer der beiden gewinnt dieses Jahr ein Rennen. Wer es wird,
das
ich weiß es nicht.
Das ist dein Risikotipp.
Vielleicht Esteban, ja, das ist mein Risiko, das ist auf jeden Fall mein Risikotipp. Vielleicht der Esteban Ocon in Frankreich. Das wäre es doch. Aber gut.
Das wäre natürlich hammerhart. Allerdings ist in Le Castellet die Wahrscheinlichkeit eines Regenrennens, glaube ich, sehr gering und im Trockenen geht es wirklich nicht.
Wir machen einfach die Strecke künstlich nass, das kann man doch da.
Stimmt, ja,
einfach,
das geht.
Ja, da sollte man doch so ein Fanvoting machen. Was wollt ihr für ein Rennen? Regenrennen. Das ist ja ganz klar, bei strahlendem Sonnenschein. Sieht das Team am Ende der Saison noch so aus wie zu Beginn? Das ist Frage 4 an Force India.
Ich glaube, dass das Management über jeden Zweifel erhaben ist. Ich glaube, dass der Motor nicht gewechselt wird. Ich glaube, dass BWT dem Programm treu bleiben wird, weil man hat ja auch gerade das DTM-Programm als Sponsor beendet. Das heißt, dann am Geld wird es da nicht scheitern. Was ich mir allerdings vorstellen kann, ist, dass einer der Fahrer vielleicht nicht. Also die Saison, glaube ich, werden mit ziemlicher Sicherheit beide zu Ende fahren. Aber ein Ocon, wie du richtig schon gesagt hast, steht halt rein vom Talent her in den Startlöchern für was Größeres. Und ob der 2019 noch bei Force India ist, das wage ich mal zu bezweifeln.
Wo landet das Team am Ende in der Konstrukteurswertung? Ich nehme jetzt mal meinen Tipp als erstes und sage, Force India wird Fünfter, kommt hinter Renault rein.
Ich bin da skeptischer und ich lasse mich gern wieder überraschen. Ich sag auf Platz 8, ganz einfach deswegen, weil dieses Team Unfassbares geleistet hat in den letzten 3-4 Jahren. Und wir haben eigentlich immer gesagt, die können das nicht halten. Und in Wahrheit sind sie aber immer besser geworden. ich glaube, dieser Trend muss einfach brechen, der statistischen Wahrscheinlichkeit nach. Aber was natürlich stark gegen meinen Tipp spricht, ist einfach die Qualität der Fahrer, weil die sind deutlich besser als das achtbeste Fahrerduo in der Formel 1. Von daher lassen wir uns mal überraschen. Ich setze sie mutig und mit einem ganz leichten Augenzwinkern und im Wunsch, dass sie es besser schaffen, auf Platz 8.
Wo schätzt ihr Force India ein? Unsere 5 Fragen sollt ihr genauso beantworten auf unserer Facebook-Seite, bei Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSR. Natürlich gerne eure Tipps auch in unserem Tippspiel kicktipp.de/StartingGridMSR. Meldet euch an, seid dabei, tippt jedes Wochenende mit. Wir freuen uns drauf. Es wird, glaube ich, eine lustige Tipprunde. Die ganzen Sachen können wir natürlich auch diskutieren in unserer Facebook-Gruppe oder auch hier bei Starting Grid. Wenn wir mal eine Live-Ausgabe machen, gerne mit euren Telefonaten, euren Anrufen. Ihr könnt jederzeit Fragen für die Sendung reinschicken über Twitter, über Facebook, über E-Mail. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, uns zu erreichen und hier euren Input in die Sendung zu geben und wir geben euch dann unseren Output oder ihr beteiligt euch dann selbst in unserer nächsten Live-Ausgabe. Jetzt gehen wir gleich in die Top 3. Gleich kommen die 5 Fragen an Red Bull Racing und ich bin sehr gespannt darauf, was wir dazu zu sagen haben, was ihr dazu zu sagen habt und das Ganze gibt es nach einer kurzen Pause. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnow, der Moderator von Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir kommen in die Top 3. Bei den 5 Fragen an die Saison, an die Formel-1-Teams für die Saison 2018. Nächste Woche geht's los. Ihr hört Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. An meiner Seite ist Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unseres Motorsportpartners motorsporttotal.com, formel1.de. Und es kribbelt. Also ich habe richtig Bock auf die neue Formel-1-Saison. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Ich hoffe auf eine spannende Saison. Wir hoffen auf eine interessante, zu diskutierende Saison hier für Starting Grid, für uns alle. Ich glaube, das wird uns allen gut tun, wenn es auch eine Saison ist, die bis zum Ende spannend bleibt. Und ein Team, was dafür sorgen will, ist Red Bull Racing. Und jetzt haben wir die 5 Fragen an Red Bull. Was hat sich im Vergleich zur letzten Saison getan, Christian?
Eine total revolutionäre Lackierung in dieser schwarz-weißen Camouflage-Optik. Spaß beiseite, die fahren natürlich in den ganz normalen Red Bull-Farben, aber haben das Auto auf den ersten Fotos in so einer Camouflage Erlkönig-Lackierung präsentiert, wo man auch versucht hat, ein paar Dinge zu retuschieren. Wäre irgendwie spaßig gewesen, diese Lackierung tatsächlich zu sehen, machen sie leider natürlich nicht. Ansonsten herrscht auch bei Red Bull sehr viel Kontinuität vor. Die Fahrer sind die gleichen, das Top-Management ist das gleiche. Was sich geändert hat, und das hat man gerade erst kürzlich bestätigt, ist, dass Pierre Vacher, ein Ingenieur, der aber ohnehin schon Teil der leitenden Technikerriege in Milton Keynes war, jetzt offiziell zum, ich glaube, sie nennen es Chief Technical Officer, also das Äquivalent ist der technische Direktor, bestellt hat. Und das hat auch Dr. Marco in dem Interview, das wir schon mal angesprochen haben, gesagt, dass der Einfluss von Adrian Newey auf dieses Auto doch deutlich stärker war als beim letztjährigen Red Bull. Und jetzt sind, glaube ich, alle gespannt, weil Newey hat ja immer noch diesen Nimbus des totalen Star-Designers an sich, auch wenn er nicht immer abgeliefert hat, das muss man auch mal festhalten. Aber da sind wir jetzt alle gespannt, ob Red Bull damit den Sprung wieder ganz nach vorne schaffen kann.
Wie ist das Auto einzuschätzen? Ich glaube, wir müssen fragen, wie konstant kann Red Bulls Saison sein? Denn ich glaube, dass das Auto von Red Bull immer als eines der stärksten Autos einzuschätzen, ist es gar keine Frage. Aber kriegen sie das jetzt auch mal über eine ganze Saison wieder hin? Weil die ganzen Jahre, die letzten beiden vor allem, da war gerade der Saisonstart, war ein bisschen verhext. Gegen Ende kamen sie dann wieder richtig gut, ja, und haben auch Rennen gewonnen. Aber es muss doch mal möglich sein, von Saisonstart an wirklich mal konstante Leistung zu bringen, weil ich glaube, nur dann hat Red Bull eine realistische Chance auf den Weltmeistertitel.
Genau, und darauf haben sie auch ganz konsequent über den Winter hingearbeitet, nämlich also Adrian Newey war ja immer dafür bekannt, sich möglichst viel Zeit im Windkanal zu lassen, möglichst lange noch aktiv zu entwickeln, und Teile kamen dann erst tatsächlich in letzter Minute oder manchmal erst in den letzten 2-3 Testtagen wirklich ans Auto. Dieses Jahr war das anders. Dieses Jahr haben die schon vor dem eigentlichen Test in Barcelona einen Shakedown absolviert in Silverstone. Das heißt, man ist mit allem ein bisschen früher dran. Das Auto läuft zuverlässig. Es sind keine größeren anderen Probleme bekannt. Es sieht auch rein optisch, ohne dass ich das bewerten kann, ob das jetzt gut ist oder schlecht, aber es sieht rein optisch vom Aerodesign ein bisschen mutiger aus, als das letztes Jahr um diese Zeit der Fall war. Und rein von den Testzeiten her lief das eigentlich ganz gut. Also man hat jetzt nicht diese tiefen 17er-Zeiten rausgeknallt, wie das Ferrari getan hat. Aber natürlich wissen wir nicht, ob da wirklich alle Qualifying-Runs gefahren sind. So über die Long-Runs betrachtet, die wir in Barcelona auch gesehen haben, war Red Bull zumindest auf dem Niveau Ferrari alles mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, zu einer Aussage lasse ich mich hinreißen, die werden definitiv wieder zu den Top-3-Teams gehören.
Ja, ich glaube, das ist auch gar keine Frage. Aber welche Chancen rechnen Sie sich denn selber aus? Rechnet man sich bei Red Bull realistische Chancen auf den Weltmeistertitel aus?
Ja. Also das tun die. Ich glaube, diese Erwartung ist auch nicht vermessen. Was natürlich bei Red Bull immer wieder dazu gesagt wird von den Verantwortlichen ist, wir sind relativ selbstbewusst, dass unser Chassis es drauf hat, Weltmeister zu werden. Die große Frage ist, hat unser Motor von Renault ja auch drauf? Das ist ja eine schwierige Partnerschaft gewesen die letzten Jahre. Und vor allem, das hat auch der Dr. Marco in diesem Interview, das wir jetzt schon ein paar Mal referenziert haben, gesagt, dieser Qualifying-Modus, den Mercedes einfach immer auspacken kann, den hatte Renault in der Form bisher nicht. Und das kann natürlich, weil das Qualifying ist einfach extrem wichtig in der Formel 1, das kann natürlich dann das Zünglein an der Waage sein.
Wie sieht das Team am Ende der Saison aus? Sieht es anders aus, als es jetzt aussieht?
Nein, ich glaube nicht. Auch hier wieder glaube ich, dass wir nächstes Jahr zumindest die Chance besteht, dass es anders aussieht, was die Fahrer angeht. Und vielleicht, ich würde mir irgendwie wünschen, Daniel Ricciardo, dass er zu Ferrari geht, weil der hat ja auch italienische Wurzeln über den Großvater, glaube ich, oder so. Aber ich glaube, dass bis Abu Dhabi sich da nichts groß ändern wird, weil ich glaube, es wird besser laufen als letztes Jahr und dann wird man auch keinen akuten Handlungsbedarf sehen, da was zu ändern. Und was natürlich auch im Hinblick auf 2019 durchaus passieren kann, wenn Honda beweist im Toro Rosso, dass der Motor wirklich konkurrenzfähig wird, dann kann auch diese Partnerschaft mit Renault zu Ende gehen und Honda zu Red Bull kommen.
Dann noch eine Zwischenfrage, bevor wir zu den Tipps der Konstrukteurswertung kommen. Verlängert Daniel Ricciardo im Laufe der Saison bei Red Bull?
Ich glaube, das wird sehr viel davon abhängen, wie die ersten Rennen laufen. Weil wenn die gut laufen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es relativ schnell und schmerzfrei über die Bühne geht. Wenn es wieder schwierig wird und Red Bull sich so klar als drittes Team zementiert, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man da mal mit Ferrari sprechen wird.
Du hast mir eine Frage nicht beantwortet.
Da habe ich dich jetzt falsch verstanden.
Dann. Verlängert Daniel Ricciardo dieses Jahr bei Red Bull? Ja oder
du
nein?
Willst ja oder nein
hören ja, jetzt. Ja, ja.
Du wirst mich festnageln,
ja.
Dann sage ich nein.
Ich sag auch nein. Ich sag, Daniel Ricciardo wird 2019 bei Ferrari fahren.
Ja, das würde ich unterschreiben.
Wo landet das Team Red Bull Racing in der Konstrukteurswertung, Christian?
Das ist jetzt ganz schwierig. Also ich glaube, dass es der zweite oder dritte Platz wird. Wenn du mich festnagelst auf einen Platz, dann sage ich, sie werden Zweiter.
Okay, ich sag, sie werden Dritter. Das ist, ich habe auch überlegt, Zweiter oder Dritter, habe mich dann für Platz 3 entschieden. Was sagt ihr? Red Bull vielleicht sogar für euch Konstrukteursweltmeister diese Saison? Stellt Red Bull vielleicht für euch sogar den Weltmeister? Wir tippen ja noch den Weltmeister nachher, wenn wir bei Mercedes sind. Sind wir sehr gespannt darauf, was ihr zu sagen habt. Hashtag StartingGridMSR bei Twitter, unserer Facebook-Seite, unserer Facebook-Gruppe. Feedback, Feedback, Feedback. Wir wollen alles lesen, was ihr uns zu sagen habt mit Hinblick auf die neue Saison. Mit Hinblick natürlich auch auf das, was wir dann in der regulären Ausgabe nächste Woche Mittwoch wird sie wahrscheinlich kommen oder Dienstagabend, je nachdem. Ich denke Dienstag späten Abend, Mittwoch früh morgen. Also ihr werdet sie pünktlich haben, um euch auf dieses Wochenende einzustimmen. Wir haben ein Interview mit Dr. Helmut Marko, was Christian geführt hat, wo wir Ausschnitte von haben. Wir werden auf euer Feedback eingehen zu den 5 Fragen. Also es wird noch genug zu besprechen geben mit Hinblick auf das Rennen in Melbourne dann nächste Woche. Aber jetzt erstmal eine kurze Pause und dann gleich die 5 Fragen an Ferrari. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga. Und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Wir besprechen die 5 Fragen an die Saison. Und das ist unsere kurze, kompakte Formel 1 Saisonvorschau für euch. Ich denke, das ist auch mal gut für euch, das einfach kurz und knackig zu haben. Es muss nicht immer ausschweifend sein. Deswegen in kleinen Häppchen für euch, wenn ihr mal gerade Zeit habt und euch die 5 Fragen an die Saison anhören wollt. Wir kommen jetzt zu Ferrari und ja, das ist eine sehr spannende Saison für Ferrari, würde ich einfach mal sagen, Christian. Ich glaube, das ist eine Saison, Da muss es sitzen. Das ist zumindest meine Ansicht. Was hat sich denn im Vergleich zur letzten Saison getan?
Nicht wahnsinnig viel. Also Maurizio Arrivabene ist immer noch da. Sebastian Vettel ist immer noch da. Für den einen oder anderen überraschend ist auch Kimi Räikkönen immer noch da, hat seinen Vertrag also nochmal verlängert. Mattia Binotto ist nach wie vor technischer Direktor. Klarerweise fährt das Team einen Ferrari-Motor. Die einzige Neuerung, die jetzt in den letzten Tagen passiert ist, das wurde gerade bekannt, ist, dass Laurent Mekies, ein ehemaliger Ingenieur von Sebastian Vettel, auch bei Toro Rosso jetzt das Ferrari-Team verstärkt. Und das insofern ganz interessant. Also ja, ähnlich wie Marcin Budkowski, der ja bei Renault angeheuert hat, auch von der FIA kommt. Also da jede Menge Insiderwissen mitbringt. Und das wird mit Sicherheit am Melbourne-Wochenende noch für die ein oder andere Schlagzeile sorgen, wenn sich da jemand dazu äußert, kann ich mir vorstellen. Ansonsten setzt Ferrari auf das Team der vergangenen Jahre. Natürlich in der Hoffnung, dass man strukturell und technisch ein paar Sachen ändern konnte, die sich dann hoffentlich positiv auswirken werden. Aber ansonsten ist nicht wahnsinnig viel neu, außer dass man die Lackierung so ein bisschen getweakt hat. Und das finde ich persönlich eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, Kevin, wie geht's dir damit?
Super gut. Also ich finde, es hat ja auch wieder dieses so ein leichtes Matt-Finish bekommen, was man auf der Strecke dann sieht. Das gefällt mir richtig gut. Das Rot gefällt mir gut. Ja, und was sich natürlich noch geändert hat für die Nerds unter uns, Santander ist nicht mehr Sponsor. Ne? Also das Auto richtig. Sieht wesentlich leerer aus. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde so ein puristisches Ferrari-Auto mit möglichst wenig Sponsoren, ich finde es geil.
Genau, Spaß. Das sehe ich auch so. Das ist so ein bisschen wie FC Barcelona früher.
Ja, genau. Oder wie Ferrari früher halt. Ne? Da war halt auch nur, da stand der Name Niki Lauda in so einer schönen Schrift dran und sowas. Und das weiß ich nicht. Auch es gab ja mal Jahre, da haben sie mit einem völlig, ich glaube, mit dem ganz schwarzen Auto getestet. Mit Michael Schumacher damals mal. Das fand ich auch immer ganz geil. Wenn einfach mal nichts drauf war, ein komplett schwarzer Ferrari, hatte auch was. Wie ist das Auto einzuschätzen? Wenn wir auf die Testfahrten schauen, vor allem die zweite Woche, was soll man sagen? Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen auf Platz 1 und 2 und auch in der Teamwertung ist Ferrari mit 631 Runden ganz klar auf Platz 1 gewesen. Also kann man sagen, Generalprobe bestanden, aber man sagt ja auch, gute Generalprobe, schlechte Aufführung.
Tja, das ist das große Fragezeichen von den drei Top-Teams, finde ich, Ferrari, weil die, wenn man auf die absolute Zeitentabelle schaut, dann haben die ja in den letzten zwei Tagen eigentlich den Ton relativ klar diktiert, auch mit beiden Fahrern, die waren sehr schnell, sind da 17.0 und 17.1, auf jeden Fall 17 tief gefahren, also sehr, sehr schnelle Rundenzeiten, was auch zwei Tagesbestzeiten waren.
Kurz eben, wenn man dann Sebastian Vettel, neuer Streckenrekord, ne? Hat richtig. Daniel Ricciardos Rekord gebrochen.
Auf dieser veränderten Barcelona-Version, genau. Die erst seit, ich glaube, 10 Jahren oder so gefahren wird. Ja. Wenn man sich dann allerdings ein bisschen genauer angeschaut hat, weil da wurden ja auch Rennsimulationen dann gefahren, also vielleicht zur Erklärung ganz kurz für die Leser, die nicht ständig die Formel 1 verfolgen, bei den Tests wurden auch tatsächlich schon richtige Rennen simuliert, also die sind da 3 Stints gefahren, mutmaßlich mit einer Benzinlast, die zumindest einigermaßen repräsentativ war für das, was man dann auch in Rennen sehen wird. Und da hat Ferrari einfach im Vergleich zu Mercedes dann doch relativ großen Rückstand gehabt. Also Valtteri Bottas ist da und Lewis Hamilton sind da im dritten Stint zumindest, konstante 19er-Zeiten gefahren, das konnte Ferrari einfach nicht. Also da fehlt doch eine ganze Menge Holz. Umgekehrt die schnelle Einzelrunde deutet darauf hin, dass das Auto trotzdem einigermaßen schnell ist. Für mich also ganz, ganz schwer einzuschätzen. Und was, glaube ich, noch ein Zünglein an der Waage sein könnte in diesem Jahr, ist der Benzinverbrauch. Weil wir haben beim Testen auch gesehen, dass der ein oder andere dieses berühmte Lift and Coast, also früher vom Gas gehen und in die Kurve reinrollen lassen, um mit dieser vorgeschriebenen Benzinmenge von knapp über 100 Kilo einfach eine Renndistanz zu schaffen. Man hört, und ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit das dann richtig ist und wie dramatisch die Unterschiede da auch sind, aber man hört, dass da zumindest Mercedes gegenüber Ferrari doch einen Vorteil zu haben scheint. Also es sind nicht alle Signale, was Ferrari betrifft, so positiv wie die tatsächliche Zeitentabelle, die wir am Ende von Barcelona stehen hatten.
Was ja auch schon eines der Probleme die letzten Jahre über war, ne? Das mit dem Benzinverbrauch, dass man am Ende immer auch diese kleine Enge hatte und Mercedes da einfach das Auto besser abgestimmt hat.
Richtig, und letztendlich ist das ja nicht nur ein Vorteil rein, was die Effizienz und den Verbrauch angeht, sondern das ist auch ein Performance-Thema, weil wenn du mehr Benzin verbrauchst, heißt es einfach auch, dass du diese diese Benzinmenge halt wirklich ausschöpfen musst, wohingegen vielleicht Mercedes auf der einen oder anderen Strecke sich den Luxus erlauben kann, ein bisschen weniger reinzutanken. Und wenn du jetzt angenommen 10 Kilo weniger im Tank hast, das macht halt je nach Strecke 3 bis 5 Zehntel aus. Also das ist dann auch ein Performance-Thema, vor allem in der ersten Rennhälfte.
Welche Chancen rechnet sich das Team selber aus? Also rein aus Ferrari-Pathos-Sicht kann es nur der Weltmeistertitel sein.
absolut mit dem starken und sehr fordernden Präsidenten Sergio Marchionne drüber, glaube ich, kann es im, es ist das dritte Jahr jetzt mit Vettel oder schon das vierte?
Das weiß ich. Dritte.
Genau, also eigentlich, da muss jetzt der WM-Titel her. Ich glaube, dass das ganz klar erklärte Ziel. Alles andere ist für Ferrari aber sowieso in jedem Jahr kein Ziel. Die haben ja noch nie gesagt in ihrer Geschichte, dieses Jahr wollen wir Zweiter werden. Also Ferrari möchte und muss eigentlich Weltmeister werden dieses Jahr, wenn es nach der eigenen Erwartungshaltung geht.
So, und das ist jetzt eine sehr, sehr spannende Frage. Sieht das Team am Ende der Saison noch so aus wie zu Beginn? Und da schließt sich natürlich die Frage an, überlebt Maurizio Arrivabene als Teamchef die Saison?
Ich glaube nicht. und ich will damit nicht sagen, dass er ein unfähiger Manager ist. Und ich will auch gar nicht sagen, also wie soll ich sagen, ich meine das gar nicht als Kritik an seiner Person, weil ich glaube, Maurizio Arrivabene macht das gar nicht so schlecht, was er da tut, aber ich glaube, der Druck bei Ferrari ist einfach so immens und auch von Sergio Marchionne ausgehend, dass wenn die in der ersten Saisonhälfte merken, wir haben vielleicht auch dieses Jahr wieder keine Chance auf den Titel, dann kann ich mir ganz, ganz schwer vorstellen, dass Maurizio Arrivabene dieses Jahr überleben wird. Und wenn wir es weiter drehen auf, inwieweit sieht das Team in Melbourne 2019 noch genauso aus, dann glaube ich, dass auch Kimi Räikkönen weg sein wird.
Ja, ich glaube, dieses Jahr sollte es mal wirklich soweit sein. Also nicht, weil ich nicht Kimi weiter sehen will, aber weil, ja, das ist auch noch eine Diskussion für eine spätere Ausgabe. Man blockiert dann doch Sitze, ne, für Fahrer, die glaube ich, nochmal so ein bisschen für Furore sorgen könnten. Maurizio Arrivabene übrigens ganz nett. Es gibt ja diese Grill the Grid-Geschichte, die Formel 1, ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr auch noch so machen, aber auf ihrem YouTube-Kanal. Und der sympathischste Teamchef-Auftritt in meinen Augen hat Maurizio Arrivabene hingelegt. Hast du es gesehen?
Ehrlich gesagt, nein, aber ich werde es jetzt
machen.
Direkt dann reinziehen.
Musst du machen. So sympathisch. Er hat so viel gewusst auch, während ja Paddy Lowe den Helm von Michael Schumacher nicht erkannt hat, was ja schon urpeinlich ist eigentlich. Aber Maurizio Arrivabene hat super viel gewusst, wirkte super sympathisch. Hat auch gemerkt, das war das letzte Saisonrennen in Abu Dhabi damals. Ich glaube, da ist auch sehr viel Druck abgefallen nochmal. Aber müsst ihr euch angucken, Christian, du vor allem, und dann Feedback bitte. Wo landet Ferrari in der Konstrukteurswertung? Ich sage meinen Tipp als erstes, ich sage Ferrari wird Konstrukteursweltmeister.
Das ist ja ein mutiger Tipp. Also da halte ich dagegen. Ich glaube, Ferrari wird von den drei Top-Teams auf dem dritten Platz landen. Und ich glaube, dass Ferrari eigentlich von der Technik und vom Paket her relativ gleichwertig sein könnte wie Red Bull. Ich glaube aber, dass den Unterschied dann letztendlich machen wird, dass Red Bull einfach zwei gleichmäßigere Fahrer hat und Ferrari halt leider, und ich liebe Kimi Räikkönen dafür, dass er einfach ist, wie er ist. Aber ich glaube, seine größten Tage sind halt vorbei und da gibt's dann schon ein gewisses Delta zwischen ihm und Sebastian Vettel. Und ich glaube, wenn es darum geht, welches Team hat am Ende mehr Punkte auf dem Konto, dann glaube ich, werden die Punkte fehlen, die Kimi Räikkönen halt im Vergleich zu Vettel nicht machen kann.
So, jetzt könnt ihr euch auf eine Seite schlagen. Auf die von Christian, ja, Ferrari wird Dritter, oder auf meine, Ferrari wird Weltmeister. Ich will's wissen, Christian will's wissen, wir wollen es alle wissen. Hashtag StartingGridMSR bei Twitter, auf unserer Facebook-Seite unter die Kommentare hier auf meinsportradio.de. Wo seht ihr Ferrari am Ende der Saison? Wie seht ihr die fünf Fragen an Ferrari beantwortet? Bin da sehr gespannt drauf, weil ich glaube, es sehr kontrovers sein wird, wie die Leute auch auf Ferrari reagieren. Und natürlich gleich auf das letzte Team, über das wir sprechen wollen, in den fünf Fragen an die Saison. Und das ist natürlich der amtierende Weltmeister. Das ist Mercedes AMG Petronas. Und dann werden wir natürlich im Anschluss daran auch den Fahrerweltmeister tippen. Also, bleibt dran, gleich geht's weiter.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/tippspiel.
Die letzten 5 Fragen an die Saison gehen an Mercedes. Ihr hört Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Christian Nimmervoll ist da, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de. Ich habe es gesagt, der amtierende Formel-1-Weltmeister Mercedes-AMG Petronas, die bekommen die letzten 5 Fragen an die Saison gestellt. Und da muss man die erste Frage mit nicht viel beantworten. Was hat sich im Vergleich zur letzten Saison getan? Das Auto hat man bewusst so gelassen, wie es letztes Jahr war. Man hat sehr, sehr wenig verändert, weil es war eine Diva letztes Jahr. Man möchte einfach mit der Diva weiterarbeiten, weil das Gesamtpaket, und das muss man ja schon sagen, das ist bei Mercedes schon richtig stimmig.
Genau, Mercedes setzt auf allen Ebenen eigentlich auf den Schlagsatz sozusagen Evolution statt Revolution. Man hat versucht, da und dort kleinere Schwächen auszumerzen, zu optimieren. Aber es wäre völlig unnötig gewesen, da jetzt dieses Erfolgskonzept und das Erfolgsteam der vergangenen Jahre über den Haufen zu werfen, weil sie ja auch im Reglement nicht wahnsinnig viel geändert hat. Also Mercedes versucht konsequent alles noch ein bisschen besser zu machen. Und das sieht man auch im ganzen Auftritt am Auto. Das sieht jetzt nicht wahnsinnig spektakulär aus im Vergleich zum vergangenen Jahr. Aber es ist halt einfach schnell, so wie es aussieht.
Ganz genau. Es ist einfach schnell. Wie ist das Auto einzuschätzen? Schnell, wahrscheinlich stabil. Unschlagbar?
Ach, ja, nach den Tests sind diese Fragen einfach immer so schwierig zu beantworten. Aber ja, ich glaube, dass Mercedes, weil unschlagbar ist niemand, das man vielleicht mal vorweg sagt. Aber für mich geht Mercedes doch als relativ klarer Favorit in die ersten 2, 3, vielleicht 4 Saisonrennen rein. Weil, ich habe das ja bei den 5 Fragen an Ferrari schon gesagt, was die Longruns angeht, die wir in Barcelona gesehen haben, da war Mercedes einfach wirklich extrem schnell. Also das war teilweise bis zu einer Sekunde schneller als Red Bull und Ferrari waren. Nun können wir das nicht genau einschätzen und die Mercedes-Verantwortlichen selbst sagen auch, das ist bei weitem keine Sekunde, was ihr da gesehen habt. Die Stoppuhr hat halt diese Sprache gesprochen. Kleines Fragezeichen bleibt, weil nicht ganz so beeindruckend wie die Longruns waren, die schnelle Einzelrunde, also die Tagesbestzeiten, die entscheidenden, dann zum Ende hin, die hat sich halt Ferrari geholt. Aber Mercedes, glaube ich, war das auch relativ egal. Also die haben ja noch nicht mal Hypersoft-Reifen überhaupt bestellt, was für ein sehr hohes Maß an Selbstbewusstsein spricht. Und so gesehen, glaube ich, können die auch tatsächlich mit Fug und Recht selbstbewusst in dieses Jahr reingehen.
Welche Chancen rechnet sich das Team selber aus? Ich glaube, auch hier, wie bei Ferrari, kann man nur sagen, den Weltmeistertitel. Ich würde das noch ein bisschen spezifizieren wollen, Christian, und zwar auf die beiden Fahrer. Und da muss für Valtteri Bottas einfach das Ziel sein, mehr Rennen zu gewinnen, wenn möglich.
Ja, richtig. Das ist mit Sicherheit sein Ziel. Ich glaube, er selbst setzt sich auch das Ziel, Lewis Hamilton nicht nur zu ärgern, sondern ihn vielleicht tatsächlich zu schlagen. Ich fürchte aber, da wird er überhaupt kein Land sehen, weil ich glaube, Lewis Hamilton hat aus dem Vorjahr gelernt, als er sich ja speziell in der ersten Saison öffnet, teilweise ein bisschen schwer getan hat gegen ihn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm das nochmal passieren wird. Dafür ist Lewis Hamilton einfach zu gut. Valtteri Bottas ist auch sehr, sehr gut, aber Lewis Hamilton ist einfach ein bisschen besser. Und ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal über längere Strecken der Saison wirklich eng wird.
Lewis Hamilton, wird er den Vertrag im Laufe des Jahres bei Mercedes verlängern?
Ich glaube schon.
Ja,
glaube ich. Ich glaube schon, dass er das tun wird. Ich glaube, die sind auch schon relativ weit dabei. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung.
Sieht das Team am Ende der Saison noch so aus wie zu Beginn?
Ja.
Auch mit Valtteri Bottas dann noch?
Ganz kurzes Jahr. Ja, also in Abu Dhabi ganz sicher. Nächstes Jahr, also wenn wir ein Jahr weiterblicken sozusagen, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man da vielleicht einen Esteban Ocon in dem Cockpit sieht. Okay. Aber in der Saison glaube ich nicht, dass sich groß was ändern wird. Auch nicht auf der technischen Management-Ebene, da sehe ich bei Mercedes keine großen Rotationen. Im Gegensatz zu Ferrari, weil ich glaube, dass Mercedes einfach weiterhin erfolgreich sein wird. Und dann wird es heißen, never change a winning team.
Mercedes wird also auch über die Saison 2018 hin als Werksteam in der Formel 1 sein.
Ja, das glaube ich schon. Also zumindest bis 2020 glaube ich, dass wir Mercedes-Benz in der Formel 1 sehen werden.
Alles klar.
Formel 1 sehen werden. Sauber sprechen, gerne immer voll.
Wo landet Mercedes in der Konstrukteurswertung 2018?
Ich glaube, Mercedes wird relativ solide Konstrukteursweltmeister werden. Einfach weil Red Bull, glaube ich, noch nicht ganz so weit ist, dieses Jahr wieder Weltmeister zu werden, weil Lewis Hamilton zu gut ist und die leicht abfallende Performance von Valtteri Bottas nicht genug sein wird, um den anderen Teams dagegen eine Chance zu geben.
Okay, ich sage, Mercedes wird Zweiter logischerweise, das ist der einzige Platz, der mir noch frei ist, wenn Ferrari Weltmeister wird, Red Bull Dritter, wird Mercedes Zweiter. Dann müssen wir natürlich über die individuellen Fahrer sprechen. Und bei Kicktipp, bei unserem Kicktipp-Spiel, wo ihr mitmachen dürft, unter kicktipp.de/startinggridmsr, bitte auf jeden Fall dabei sein, anmelden und fleißig mittippen über die gesamte Saison. Wir tippen das Qualifying und das Rennen. Und es gibt ja diese Bonustipps. Wer wird Konstrukteursweltmeister? Das haben wir jetzt für uns beide schon festgelegt. Und wer wird Fahrerweltmeister? Und da möchte ich gerne von dir, Christian, deinen Tipp hören.
Ich glaube, es wird nochmal Lewis Hamilton, weil ich sehe Max Verstappen auch langsam so weit, dass der jetzt irgendwann mal konstant der Knoten platzen kann. Ich glaube aber noch nicht, dass Red Bull so weit ist, auch mit dem Renault-Motor das schon ernsthaft herauszufordern. Ich glaube, Ferrari wird technisch nicht die Möglichkeiten haben, dass Sebastian Vettel er wird schon eine Chance haben auf den Titel, aber letztendlich, glaube ich, wird Lewis Hamilton machen. Und dieses Jahr ist ja dieses Gigantenduell für mich besonders spannend, also dieses Duell Vettel-Hamilton, das wir letztes Jahr hatten, weil einer wird am Ende des Jahres halt fünfmaliger Weltmeister sein. Und ich glaube, es wird Lewis Hamilton sein.
Gut, ich sage, es wird Sebastian Vettel. Ich sage, Sebastian Vettel wird dieses Jahr Formel 1 Weltmeister. Es muss passieren, er muss dieses Jahr Weltmeister werden, denn ansonsten wird es auf die nächsten Jahre gesehen auch schwer für ihn. Er wird ja auch nicht jünger. Und dieser fünfte Titel, den wird er sich dieses Jahr sichern, denn ich glaube, Ferrari wird es durchaus hinbekommen, ein gutes Paket auf die Beine zu stellen, ein schnelles Paket, ein stabiles Paket. Und ich glaube, dass Kimi Räikkönen in seiner letzten Formel-1-Saison die beste Saison der letzten 5 bis 10 Jahre fährt für ihn. Ne? Besser noch als seine letzte Lotus-Saison zum Beispiel, logischerweise. Ich glaube, das wird eine richtig spannende Saison. Ich glaube sogar, vielleicht ist das noch so ein kleiner Frühtipp für uns beide, wird der Weltmeister vor dem letzten Saisonrennen feststehen, Christian?
Boah, das ist jetzt wirklich Blick in die Glaskugel.
Ja, eben.
das wage ich überhaupt nicht zu sagen. Ich kann mir vorstellen, ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, nein, das ist jetzt echt das Einzige, wo du keinen definitiven Tipp kriegst von mir.
Oh, Christian.
Aber ich glaube, was man auf jeden Fall dazu sagen muss, ist, dass alle Einschätzungen, die wir jetzt treffen in der Saisonvorschau, auf dem basieren, was wir Stand heute wissen, also von den Testfahrten und so weiter. Aber letztendlich entscheiden wird, glaube ich, auch, wie entwickeln sich die Teams in der Saison weiter. Das heißt, wenn Mercedes, so wie wir es momentan annehmen, auch einen Vorsprung hat in der ersten Saisonhälfte oder zumindest in den ersten paar Rennen, heißt das nicht, dass sich Nick ab Barcelona, wo dann traditionsgemäß die ersten größeren Updates kommen, was verschieben kann. Und vielleicht brennt auch bei Ferrari nach einem Auftakt, der nicht ganz so erwartungsgemäß verläuft, die Hütte dermaßen, dass die richtig sich am Riemen packen und dass da richtig was passiert im Jahr. Und das wäre natürlich wünschenswert, weil dann wird es eine richtig geile Saison. Und das wäre natürlich der Traum von uns allen, glaube ich, dass wir einen Dreikampf sehen mit Max Verstappen als Heißsporn da mittendrin. Ja, das ist echt das, was das coolste Szenario für uns alle wäre, glaube ich. Am Ende des Tages glaube ich trotzdem, Lewis Hamilton wird sich durchsetzen.
Also ich glaube, wir können uns auf eine richtig gute Formel-1-Saison freuen. Ich glaube, es wird spannend. Wir werden hier bei Starting Grid natürlich bei jedem Rennen, vor jedem Rennen, nach jedem Rennen über das sprechen, was ansteht. So auch nächste Woche. Wir freuen uns darauf. Später Dienstagabend, früher Mittwochmorgen werdet ihr die Vorschau auf den Melbourne Grand Prix euch runterladen können auf meinsportradio.de. Die Ausgaben könnt ihr natürlich auch auf formel1.de hören. Wenn ihr euch dort ein bisschen tummelt sowieso, dann könnt ihr es euch da auch im Stream anhören. Wir freuen uns über iTunes-Rezensionen, möchten euch gerne um Feedback bitten. Ja, wir freuen uns immer auf das, was kommt. Wir haben zu unserer letzten Live-Sendung ganz, ganz interessantes Feedback bekommen. Das werden wir auch in der nächsten regulären Ausgabe besprechen. Und ja, ich freue mich drauf, Christian. Ich freue mich auf nächste Woche, dich dann wieder zu hören hier bei uns. Vielen Dank, dass du für die 5 Fragen an Mercedes, an alle Teams zur Verfügung gestanden hast. Eure 5 Antworten für Mercedes dürft ihr natürlich auch schreiben auf unserer Facebook-Seite, in unserer Facebook-Gruppe oder mit dem Hashtag StartingGridMSR bei Twitter. Wer wird Konstrukteursweltmeister? Wer wird Fahrerweltmeister? Haut in die Tasten. Wir wollen das alles für die Ausgabe nächste Woche hören und lesen. Christian, vielen Dank.
Bitte gern. Und weißt du, was mich am allermeisten freut?
Sag's.
Wir haben eine ganze Aufnahmesession lang nicht über Halo gesprochen.
Oh, wunderbar. Es gibt auch noch andere Themen als Halo. Und in diesem Sinne ist mein Name Kevin Scheuren. Wir hören uns nächste Woche mit der Vorschau auf den großen Preis von Australien hier auf mein Sportradio wieder. Und bis dahin gilt wie immer nur eins. Keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.